Wir sind am Ende von unserer Predigtserie über Ostern. Und die Frage hat sich bei mir gestellt. Und jetzt? Jetzt haben wir das Ding behandelt und jetzt stellen wir es einfach im Schrank bis nächstes Jahr, bis wir darüber reden wieder. Wir wissen schon, das Thema Ostern, das ist einfach ein Thema, das wird uns unser Leben lang begleiten, egal in welcher Situation wir sind, egal worüber wir am Sonntag predigen. Es hat immer mit Ostern zu tun. Ostern, das ist die Veränderung der kompletten Grundlage deines Lebens. Und zwar nicht nur für dich, sondern für die ganze Welt. Da ist eines passiert, was die ganze Welt eigentlich komplett verändert hat, auch wenn wir es nicht sehen. Und deshalb am Ende von dieser Predigtserie, ich darf jetzt sozusagen Schlusspredigt machen, habe ich mir Gedanken gemacht über das Thema, worüber reden wir? Wir haben über den verschiedenen Personen geredet, die in dieser Geschichte vorkommen, in Passionsgeschichte und Ostern. Und jetzt reden wir, also heute reden wir über die zentrale Person, warum das alles überhaupt niedergeschrieben wurde. Warum überhaupt davon berichtet wurde, warum es einfach in die Bibel hineingekommen ist. Und diese Person, das bist du. Es ist nicht geschrieben worden für Jesus, das braucht er nicht. Das ist nicht geschrieben für Gott, das braucht er auch nicht. Sondern wenn das alles so steht, das, weil du einfach die Zentrale, du bist derjenige oder diejenige, die das hören soll. Und die Frage ist, was machst du damit? Der Tod und die Auferstehung Jesu Christi hat eine zentrale Wirkung für dich und er zieht uns zu Gott hin. Und wenn wir das verstanden haben, dann kommen wir zum Glauben und dann steht die Taufe da. Das haben wir vor ein paar Wochen erlebt und mit der Taufe haben wir einen Teilantwort. Was machen wir mit Ostern? Wir gehen den Schritt mit, also zumindest symbolisch. Symbolisch haben wir dann, tun wir den Schritt in der Taufe, untertauchen, wieder auferstehen, also praktisch das mitgekreuzigt sein, mitgestorben sein und mit auferweckt, symbolisch dargestellt durch die Taufe. Das heißt, wir sagen, mein Leben ist jetzt mit dem Leben von Jesus verbunden. In den Tod und im Leben. Du kannst Römer 6 dazu lesen, befehle ich dir. Also es ist die Grundlage für das Verständnis von der Taufe und vom Ostern für dein persönliches Leben. Da hängt auch das Thema der Heiligung mit zusammen. Heiligung, ein bisschen komisches Wort, wird nicht mehr so sehr verbraucht. Eigentlich hat es nur damit zu tun, dass du in deinem Leben Sachen hast, die einfach dazu gehören, zum Leben als Christ. Und es gibt Sachen, die nicht dazu gehören. Das heißt, es gibt Sachen, die dazu passen, manche Sachen nicht. Die eine Sache müssen ans Kreuz gebracht werden, müssen gekreuzigt werden, dass das nicht zum neuen Leben gehört. Und das neue Leben mit Jesus, für das neue Leben mit Jesus bringt er Neues mit. Also Paulus drückt das so aus, er sagt, zieht aus die alte Kleider, zieht an die neue Kleider. Das ist das gleiche Bild. Also Thema Heiligung, auch was dabei. Grundsätzlich müssen wir verstehen, das, was einmal passiert ist, an Ostern, Karfreitag, Ostersonntag, was einmal passiert ist in der Geschichte, ist für dich, für dein Leben als Christ ein Dauerprozess. Das ist was, ist nicht was, was ich einfach, ich gucke mal in meinem Leben die Taufe und ich sage, ja, jetzt bin ich mitgekreuzigt worden und jetzt bin ich auferstanden und jetzt gibt es nur noch ein neues Leben. So funktioniert es nicht. Das lesen wir bei allen Aposteln. So funktioniert es nicht. Ich habe mir aber zuerst mal einen Gedanken gemacht zum Thema Bibel. Ich gehöre jetzt zu Jesus und ich bin einer, der zum Glauben gekommen bin und ich lebe meinen Glauben und die Frage ist, wie lese ich jetzt die Bibel? Und dann kann ich natürlich die Bibel lesen und sagen, ich nehme mir die Vorbilder, die drin sind und ich schaue, wie sie gelebt haben und ich sage, und das soll mein Maßstab sein. Es ist richtig. Wir sind aufgefordert, bei den Glaubenshelden oder bei allen, was uns beschrieben ist, einfach Vorbild zu nehmen, Schritt zu halten. Oder wir nehmen die negative Beispiele auch und wir sagen, so soll es in meinem Leben nicht werden. Das ist ein Weg, die Bibel zu lesen, und das ist ein richtiger Weg. Wir können aber die Bibel auch anders lesen und das ist auch richtig. Nämlich nicht als Maßstab, als Aufforderung, sondern als Erklärung für mein Leben. Das heißt, ich schaue jetzt ganz konkret auf das Leben von Abraham und ich sage, das, was Abraham erlebt hat als Glaubensheld, als einer, der im Glauben gelebt hat, mit Gott sein Leben gestaltet hat, das, was ihm passiert ist, ja, das wird mir wahrscheinlich auch passieren. Also im Grunde die Gedanken sind, Gott ist immer derselbe und wir sind als Glaubensmenschen in derselbe Strudel mit eingenommen worden. Das heißt, die Prinzipien sind die gleiche. Wir spielen vielleicht in unterschiedliche Ligen. Also Abraham ist Champions League. Wir sind im Kreisliga oder vielleicht in Bundesliga, keine Ahnung. Aber du verstehst, die Prinzipien, die Regeln sind die gleiche. Das heißt, wir schauen die Höhe- und Tiefpunkte in seinem Leben und sagen, ja, die Höhe- und Tiefpunkte, die habe ich auch. Und das ist eine Art Erklärung manchmal, warum mein Leben so aussieht, wie es aussieht. Also nicht nur die Idee, ich muss mich danach richten, das zu gestalten, sondern auch als Erklärung, warum es in meinem Leben auch so aussieht. Im Leben von Abraham, den nehme ich jetzt als Beispiel, sind zwei Punkte, die sein Leben total beherrscht haben. Er wird berufen und bekommt eine Verheißung. Und mit dieser Verheißung kriegt er eine Aufforderung, aus seinem Land zu ziehen, und auf einmal lebt er in der Fremdschaft. Die Verheißung Gottes in seinem Leben, wunderbarer Zuspruch Gottes, bedeutet gleichzeitig, dass er nicht mehr da leben kann, wo er zu Hause ist. Dass da, wo er lebt, er eben nicht mehr zu Hause ist. Und ich habe gedacht, also Fremdling, die Verheißung Gottes kennen, im Leben von Abraham, das kennen wir. Und dass er Fremdling ist, das findest du in seinem Leben als Dauerthema. Ständig heißt es, und da, dass ich meine Zelt pflanze, da wo ich als Fremdling lebe, und ich werde dort leben als Fremdling. Ständig ist es ein Thema, es ist Ostern. Die Verheißung am Ostern, diese Auferstehungsleben, und wenn du Christ geworden bist, du bekommst auch diese Verheißung, dass für dich eine Wohnung vorbereitet ist im Himmel, dass dein Zuhause auf einmal ganz woanders ist, im Himmel, bei Gott. Du gehörst zu ihm. Das heißt, folgerichtig, da wo du jetzt bist, das ist nicht dein Zuhause, du bist fremd. Das ist 1:1 das, was Abraham erlebt hat. Er bekommt eine Verheißung und lebt mit der Verheißung, und dadurch, dass er mit dieser Verheißung lebt, muss er sich als Fremdling bekennen. Dass du hier keine bleibende Stadt hast, das ist das Wort aus dem Hebräerbrief. Dass du hier keinen bleibenden Ort hast, das muss nicht dramatisch sein. Also auf einmal sind wir alle als Ausländer, Fremdling gestempelt und alles. Das muss nicht so dramatisch sein. Es hat auch unterschiedliche Tragweite, oder man muss es unterschiedlich verstehen, je nachdem, ob du gerade mit 20 deine Ausbildung machst und du baust gerade dein Leben auf. Oder ob du gerade Mitte 30 bist und du bist gerade Vater oder Mutter geworden. Oder du bist 90 und du liegst auf der Palliativstation. Verstehst du, du kannst nicht alles über einen Kamm scheren. Also man muss das Wort Gottes schon individuell annehmen und das verarbeiten. Wir können dadurch, dass wir Fremdling sind, nicht auf einmal das Leben hier total verachten. Das ist nicht das Ziel Gottes mit deinem Leben. Also das wäre nicht richtig. Also das verstehst du ja. Das wollte ich nur festhalten. Das ist aber nicht mein Thema heute. Weil heute möchte ich nicht über dieses Fremdsein reden, sondern über die Verheißung. Über das, was Gott uns gegeben hat an Verheißung, mit offen erwarten dürfen, und das, was wir hier eben nicht erleben und vielleicht auch gar nicht erleben können hier. Wir werden heute ganz gezielt auf das Kreuz schauen, und wir haben dazu zwei Texte aus dem Hebräerbrief. Hebräer 2, Vers 14 bis 18 und Hebräer 4, Vers 16 bis 18. Nee, Entschuldigung, bis ja, 14 bis 16. Und da heißt es, weil nun aber alle diese Kinder Geschöpfe aus Fleisch und Blut sind, ist auch Jesus ein Mensch von Fleisch und Blut geworden. So konnte er durch den Tod den entmachten, der mit Hilfe des Todes seine Macht ausübt, nämlich den Teufel. Und konnte die, deren ganzes Leben von der Angst vor dem Tod beherrscht war, aus ihrer Sklaverei befreien. Im Übrigen wissen wir ja, dass es nicht die Engel sind, denen er zu Hilfe kommt, sondern die Nachkommen Abrahams. Ihnen, seinen Brüdern und Schwestern, musste er in jeder Hinsicht gleich werden. Deshalb kann er jetzt als ein barmherziger und treuer Hohepriester vor Gott für sie eintreten, ein Hohepriester, durch den die Sünden des Volkes gesühnt werden. Und weil er selbst gelitten hat und Versuchungen ausgesetzt war, kann er denen helfen, die ebenfalls Versuchungen ausgesetzt sind. Und Hebräer 4, weil wir nun aber einen großen Hohepriester haben, der den ganzen Himmel bis hin zum Thron Gottes durchschritten hat, Jesus, der Sohn Gottes, wollen wir entschlossen an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Jesus ist ja nicht ein Hohepriester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Wir wollen also voll Zuversicht vor dem Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Die erste Frage, ist es ein Text über Ostern? Die Antwort ist ja. Wir haben hier die Schilderung des Todes, des Leiden, der Leiden und des Todes von Jesus, der Mensch wurde, Fleisch und Blut und gelitten hat. Und durch seinen Tod, er stirbt und durch seinen Tod entmachtet er den Teufel und den Tod. Das ist natürlich Ostern. Und auch wenn hier nicht von der Auferstehung die Rede ist, dann haben wir auch die Schilderung, dass er durch einen Himmel hindurchgegangen ist. Das heißt, der ist nicht nur auferstanden, der ist auch noch in den Himmel hinein. Also da ist Himmelfahrt mit dabei. Der Text, die Text aus den Briefen, sie haben einen anderen Schwerpunkt als die Evangelien. Also die Evangelien, in den Evangelien lesen wir von dem, was passiert ist. Da wird geschildert, da sind Zeitzeugen, die schildern, was passiert ist. Da werden die geschichtlichen Ereignisse präsentiert. Das Leben Jesu, seine Leiden, sein Tod, seine Auferstehung als geschichtliche Ereignisse. Darum geht es. Es geht darum, dass uns klar wird, dieser Gott hat sich in unsere Geschichte hineingeschrieben. Der ist auch nicht nur, er hat nicht nur Geschichte geschrieben, der hat Heilsgeschichte geschrieben. Heilsgeschichte heißt, dass es von Gott aus gesehen sein Handel, um den Menschen zu helfen, um ihn zu retten, um sie zu retten. Das heißt, seine Heilsgeschichte schreibt sich in unsere Geschichte hinein. Das Wunderbare ist, egal wie du glaubst, was du glaubst, egal ob du stark oder schwach im Glauben bist, das kannst du nicht mehr ändern. Das lässt sich nicht mehr rückgängig machen. Unser Glauben ruht auf ein Handel Gottes in unserem Leben, in unserer Geschichte. Eins für allemal. Das ist das, was passiert ist. Und mit dem, was passiert ist, arbeiten die Apostel und deuten das für dein und für mein Leben ein, in ihn ein. Und schreiben einen Brief an die Gemeinde und sagen die Konsequenz davon, dass es so passiert ist, ist folgendes. Und dann kriegen wir die Briefe. Und dann kriegen wir das, was für uns, für unser Leben, für unsere Lebensgestaltung wichtig ist. Der Hebräerbrief ist da aber anders als die anderen Briefe. Die Briefe der Apostel, wenn es um Ostern geht, dann hören wir gern von der Kraft. Dann hören wir gern von dem Gefühl, aus dem Mist herausgenommen zu sein. Der ganze Dreck ist hinter uns. Jetzt geht um Kraft, es geht um Freude, es geht um das, was auferstanden ist, um was Neues. Und da ist der Hebräerbrief anders. Der Hebräerbrief, der konzentriert sich auf das Opfer. Er schaut ganz gezielt auf das Kreuz. Er schaut ganz gezielt auf den, der da am Kreuz leidet. Er hat andere Schwerpunkte. Ich habe mir gedacht, beim Lesen wirkt es so geerdet. Also so bodenständig, versteht ihr, was ich meine? Also nicht, dass man einfach nicht bodenständig ist, wenn man von der Auferstehung Jesu Christi spricht. Natürlich, das ist eine Realität. Aber der Hebräerbrief, der fokussiert sich auf den Mann, der am Kreuz hängt und er leidet. Auf das Opfer. Da bekommt Ostern für mich einen anderen Schliff, eine andere Prägung. Eigentlich schaute auf das, was ich schon längst hinter mir haben wollte, diese ganze Versuchungen und diese Leiden und die Schmerzen, das eigentlich wäre ich froh, es wäre weg. Und er schaut ganz gezielt drauf. So geerdet. Vielleicht ist der Text so anders, erstmal, weil er für die Juden Christen gedacht war. Vielleicht, weil der Text ist voll von Begriffen aus dem Alten Testament mit dem Opferkult und mit alles, was mit dem Opfer zu tun hat. Und das ist uns schon fremd. Also es ist schon so fremd. Oder kann mir jemand hier beschreiben, wie der Hohepriester aussieht? Oder wer das war und was seine Funktion war, wie er gelebt hat? Oder beschreiben, für wann man im Tempel eine Taube gebraucht hat als Opferkult oder ein Rind oder ein Schaf. Das ist uns total fremd, das kennen wir nicht. Ich habe gedacht, aber der Brief hat Einzug genommen in der Bibel. Das heißt, es gehört zur Heiligen Schrift. Das gehört dazu, dass wir uns auch damit befassen. Das ist dafür gedacht. Vielleicht war der eine Grund, warum der Text tatsächlich zu uns gekommen ist, damit wir uns bewusst machen, unsere Glauben als Christen, der gründet im Judentum. Die Transe-Tradition, die damit verbunden ist mit Ostern, das kommt aus dem Judentum. Dass wir das nicht vergessen. Dass wir nicht meinen, wir wären für uns da und wir hätten einfach Glauben erfunden. Glauben, das gab es von Gott aus gesehen tausende Jahre davor, im Judentum. Da gab es schon die erste Offenbarungsstätte Gottes. Das wäre der erste Punkt. Text da sind und wo wir denken, es bringt ein bisschen, ja, was heißt Bodenständigkeit? Also es wird einfach richtig, wir schauen auf das Kreuz und auf den Mann, der leidet. Und das klingt nicht immer so fröhlich. Das klingt nicht unbedingt so fröhlich. Das Opfer steht im Mittelpunkt. Ganz einfach, weil wir vielleicht nicht in die Gefahr geraten sollen, uns Vorstellungen über den Glauben zu machen, die eigentlich gar keine Realität sind. Vielleicht, dass wir vor Enttäuschung gewahrt oder bewahrt bleiben, weil wir Erwartungen haben, die sich heute und hier nicht erfüllen. Es ist nämlich so, dass zum Ostern für dein Leben gehören beides. Das gehört das Kreuz und die Auferstehung als Prozess. Die Christen, die da angesprochen sind, das sind angefochtene Christen. Das sind Christen, von denen man hört nachher, die haben müde Knie, die haben lahme Hände, die sind angefochten. Und der Hebräerbriefschreiber, den wir nicht kennen, der schreibt sie an und deutet drauf und zeigt, schau mal, wie dein Leben wirklich aussieht. Glauben, das ist nicht verdrängen oder wegschauen. Er schaut die Realität und sagt, und mit dieser Realität müssen wir jetzt im Glauben umgehen. Der erste Schritt ist, dass er als Hirte das macht, was jeder Hirte in der Gemeinde macht. Er zeigt auf Jesus. Bevor er den Leuten sagt, was sie zu tun haben, was sie machen sollen, er sagt, guck mal, das ist der Hirte, das ist der Oberhirte. Und das ist das, was wir auch machen dürfen. Auf diesen Hohepriester schauen. Wir schauen zuerst mal auf uns. Die Beschreibung, die da ist über uns, heißt, wir sind aus Fleisch und Blut. Das steht erstmal, ist erstmal eine Feststellung. Wenn ich ehrlich bin, kenne ich es auch nicht anders. Also du kennst bestimmt auch nicht anders. Für die Bibel birgt es vor allem ein Problem. Das hat gravierende Nachteile. Du bist Versuchungen und Anfechtungen ausgesetzt, weil du aus Fleisch und Blut bist. Das hat sich auch nicht geändert nach deiner Bekehrung und auch nicht nach deiner Taufe. Also wüsste ich nicht. Das heißt, das, was mit der Auferstehung passiert ist, bleibt für dich erstmal eine Verheißung. Also die Verheißung, die haben wir ja, dass wir in den gleichen Gestalt von Jesus kommen werden. Dass diese Auferstehung, das Auferstehungsleben, was du uns da beschrieben ist mit der Auferstehung Jesu, dass es uns auch zuteil wird, aber eben erst wird. Das heißt, wir sind noch aus Fleisch und Blut. Und deswegen sagt der Hebräerbriefschreiber, brauchen wir einer, der uns vor Gott vertritt. Wir brauchen einer, der uns vor Gott vertritt, weil in der Gegenwart Gottes kann Fleisch und Blut nicht bestehen. Es hängt mit der Natur der Sache zusammen. Der Hohepriester, das ist der, der einmal im Jahr im Judentum ins Allerheiligste hineingegangen ist. Das war da, wo die Gegenwart Gottes war. Also praktisch direkt bei Gott. Man hört, dass da die Geburt von Jesus angekündigt wurde an den Zacharias, dass er praktisch da mit dem Engel gesprochen hat, genau ins Allerheiligste. Er konnte aber nicht allein hingehen, er hat Blut gebraucht von einem Opfertier. Und zwar nicht, weil Gott unbedingt Blut mag, sondern als ganz starkes Symbol, dass wenn du zu nah an Gott trittst, wenn du in seine Gegenwart bist, musst du sterben. Du hältst das nicht aus, von Natur aus. Also das hat einmal pro Jahr, so als Gott angeordnet, ein Hohepriester gemacht, als Vertretung für das ganze Volk ist er vor Gott getreten. Das Problem ist einfach in Menschenwesen drin. Und das kommt aus der 1. Mose 3. Es gibt die allererste Versuchung, nennt sich in der Bibel der Sündenfall, hast schon davon gehört. Das ist einfach der Moment, wo offenbar wird, dass der Mensch einfach Gott grundsätzlich misstraut. Dass Gott grundsätzlich dass der Mensch grundsätzlich nicht mit Gott nicht klarkommt, er misstraut ihn und dann kann er ihn auch nicht hören. Das nennt sich die Sünde. Die Sünde ist nicht erstmal die bösen Taten, die du tust oder die bösen Gedanken, die du hast, sondern Sünde ist eine Macht, die im Wesen des Menschen steckt und die ihn unfähig macht, auf Gott zu hören. Er braucht jemanden, der vor Gott ihn vertritt, der Hohepriester. Und am Karfreitag war dieser eine, das war Jesus. Der, weil er der Sohn Gottes war, auch ohne Sünde war, das heißt, er hat für sich persönlich auch kein Blut gebraucht, sondern hat sein eigenes Blut gebracht für dich und für mich als Opfer. Jesus wurde gleichzeitig Hohepriester und Opfer. Eins für allemal. Ewig gültig. Und so schafft Gott Heil für die ganze Menschen. Das ist Heilsgeschichte. Das ist der Blick Gottes, wo er sagt, durch dieses Opfer können alle Menschen Errettung bekommen. Da ist Freiheit da. Wird beschrieben in unserem Text. Der Tod ist entmachtet. Wir sind frei. Wir sind mehr Sklaven von dem Tod. Halleluja. Das ist der Blick Gottes. Das ist Heilsgeschichte. Aber was ist unser Blick? Wir sind nun mal immer noch in Fleisch und Blut. Und das, was beschrieben ist, das erleben wir, ehrlich gesagt, oft nicht. Also, wenn wir uns genau schauen, da sind die Friedhöfe noch da. Und da werden auch Christen in die Friedhöfe gebracht. Wir sterben noch. Wir leiden, wir werden alt. Leid ist nicht weg. Und ob ich einfach ganz locker mit dem Tod, mit dem Gedanken des Todes umgehen kann, weiß ich nicht. Also, ich habe mir gedacht, der Tod von anderen, also die Leiden von anderen, die sind für mich einfacher zu ertragen als mein eigener. Ja? Das heißt, wir merken, es ist eine Diskrepanz zwischen dem, was Gott versprochen hat, was Gott getan hat, als biblische Tatsache, als heilsgeschichtliche Tatsache und das, was ich erlebe, wie ich mein Leben verstehe. Und es geht nicht nur um das, was in der Welt ist oder um da, wo ich denke, ich habe noch Schmerzen hier und da oder ich habe mit Krankheit zu tun. Es hat auch vor allem damit zu tun, dass mein Leben nicht das entspricht, von weitem nicht, was Gott erwarten darf in meinem Leben, wenn ich mit der Auferstehungskraft rechne. Also wenn ich diese Allmacht Gottes rechne in meinem Leben, dann muss ich einfach sagen, dann müsste sich in meinem Leben viel mehr tun. Es tut sich einiges, schon klar, aber du merkst genau, wie mangelhaft das ist. Das Problem, wie komme ich damit klar? Das ist das Problem, was die Hebräerbrief Christen hatten. Sie haben praktisch diese Verheißung Gottes, sie leben praktisch mit dem, was Gott gesagt hat und sie erleben was anderes. Sie erleben Enttäuschung, sie erleben Krankheit, sie erleben Anfechtung, sie erleben Versuchungen und Verfolgungen. Und sie sagen, ja, wie passt das zusammen? Was ist Gott noch drin? Ist Gott da noch drin? Es gibt auf einer Seite die Kraft, das neue Leben, und auf der anderen Seite meine Schwachheit und meine Not. Wir bekommen dafür zwei Verse. Also ich pick mir zwei Verse raus aus dem Text. Wo es heißt, und weil er selbst gelitten hat und Versuchungen ausgesetzt war, kann er denen helfen, die ebenfalls Versuchungen ausgesetzt sind. Jesus ist ja nicht ein Hohepriester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Das heißt, mit dieser Diskrepanz sagt der Hebräerbriefschreiber, dafür ist das Kreuz da. Das sagt er. Er sagt, guck mal, du hast das, was du erlebst, guck mal, Jesus ist der, der gelitten hat. Du kannst zu ihm gehen. Das, was du erlebst, das erlebt er auch. Hier schaut einer ganz gezielt auf den leidenden Jesus am Kreuz. Zugegeben, wir schauen lieber auf die Auferstehung, auf das leere Kreuz. Natürlich, das ist auch schöner. Und das ist auch der Grund unserer Hoffnung, nicht falsch verstehen. Das leere Kreuz, die Auferstehung, das ist immer noch im Raum. Ja? Also wir können nicht über das Kreuz reden, ohne die Auferstehung zu haben. Ich finde, es gibt einen Satz von Paulus, den finde ich einfach, der ist herausfordernd und genial zugleich. Das heißt, in Philippa sagt er, ich möchte ihn erkennen und die Gemeinschaft mit seinen Leiden und die Kraft seiner Auferstehung. Und wenn du deine Bibel kennst, weißt du genau, dass das Zitat falsch ist. Er sagt, ich möchte ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft mit seinen Leiden. Es geht andersrum. Es geht zuerst mal mit der Kraft der Auferstehung und dann die Gemeinschaft mit seinen Leiden. Jesus ist andersrum gegangen. Jesus geht erstmal durch den Tod und wird auferstanden. Wir, um unsere Leiden zu ertragen, dürfen mit seiner Kraft rechnen. Verstehst du, wie ich meine? So rum geht es. Deswegen, wenn wir von dem Kreuz reden, dann immer mit Hintergrund, mit Auferstehungskraft im Hintergrund. Wichtig zu wissen. Ansonsten werden wir total deprimiert. Ansonsten blicken wir einfach in ein schwarzes Loch und wir haben keine Hoffnung. Nein, wir haben eine Hoffnung. Aber das, was wir in unserem Leben erleben, das ist manchmal anders, als was wir uns vorstellen. Hier schaut einer auf das Kreuz. Wir schauen lieber auf das leere Kreuz. Aber hier, da hängt noch Jesus am Kreuz. Und er macht eine Feststellung. Er sagt, der am Kreuz hängt, das ist nicht irgendjemand, das ist einer, der mit dir fühlt. Das ist einer, der mitleidet. Das ist nicht einer, der irgendwelche Schwachheit trägt, er trägt deine Schwachheit. Das ist einer, der mit dir fühlt. Ich habe mir die Frage gestellt, ist das die gute Nachricht, dass wir einer haben, der mitfühlt? Ich denke, dass wir uns vielleicht vorstellen, eine gute Nachricht wäre, wenn er gar nicht mitfühlen müsste, weil es das alles nicht mehr gäbe. Die Leiden, die Schmerzen, die Probleme, die Enttäuschung und alles, was in meinem Leben nicht passt, das wäre weg. Und dann wäre es wahrscheinlich schon eine gute Nachricht. Ich weiß nicht, was Gott in deinem Leben bewirken möchte, wovon er dich befreien möchte. Also er macht viel. Das dürfen wir ihm zutrauen. Wir wissen aber auch, also ich weiß es, wenn ich mein Leben anschaue, du weißt vielleicht, wenn du dein Leben anschaust, dass es vielfach nicht so ist, dass ich sage, ich lebe voll in der Kraft des Heiligen Geistes. Und bei mir ist nur Herrlichkeit in meinem Leben. Und die Sorgen und die Probleme, die gibt es einfach nicht. Die darf es gar nicht geben, weil ich die Kraft der Auferstehung erlebt habe. Du weißt genau, dass es nicht die Realität entspricht. Und dafür hat der Hebräerbrief genau diese Botschaft. Du hast einer, der mitleidet. Genau in diese Situation, in die Situation, die dir nicht passen, von denen du vielleicht denkst, das passt gar nicht zum Christsein. Und Jesus sagt, und der Hebräerbriefschreiber sagt, guck mal, da ist einer, der leidet mit. Du leidest, er leidet mit. Warum wir immer noch in dieser Situation sind, dass wir das Kreuz brauchen als den Ort, wo wir unsere ganze Probleme, Schmerzen, Schatten, alles, was uns plagt und Sünde und Schuld, alles dahin bringen können und sollen. Warum es so ist? Einfach, weil es noch nicht voll, weil wir nur in der Verheißung leben. Weil Ostern erstmal eine Verheißung ist. Und dass die Erfüllung habe. Ich schaue mir das Leben von Abraham an und ich denke, das, was er erlebt hat, das darf ich, das muss ich, das soll ich auch erleben. Das heißt, sein Leben, in seinem Leben kann ich vielleicht was erkennen, warum in meinem Leben auch so aussieht, wie es aussieht. Ich hab gerechnet, ich habe Verse gerechnet. Es hat mich einfach interessiert. Nachdem wir die Predigtserie über Abraham hatten, haben wir uns bei uns im Hauskreis ein bisschen intensiver mit dem Thema beschäftigt. Und wir haben es eigentlich komplett durchgelesen. Und am Ende habe ich festgestellt, der Abraham, der wird 1. Mose 12 berufen. 1. Mose 12. Also der wird schon in sein Land in Ur berufen. 1. Mose 12, das ist in deiner Bibel. Ja. Und er lebt 10 Kapitel lang mit der Verheißung. Er lebt einfach 10 Kapitel lang mit der Verheißung. Das sind 165 Verse. Ich habe sie für dich gezählt. 165 Verse. Lebt er damit? Er lebt damit, dass Gott mehrmals, 3, 4, 5, ich weiß nicht genau, ihn das wiederholt, ihm diese Verheißung wiederholt. Also wahrscheinlich als Ermutigung, als immer wieder als Anspann, also dass du praktisch durchhältst. Aber er erlebt auch das mit Lot, mit Sodom und Gomorra. Er erlebt das auch mit Hagar und mit dem Ismael. Ich habe überlegt, warum hat Gott ihm überhaupt die Verheißung gegeben? Er hätte wahrscheinlich das leichter gehabt, wenn er hätte einfach Sarah so alt werden lassen können und dann hätte sie mit ihrem Alter ein Kind gekriegt und dann hätte er sich geoffenbart und gesagt, guck mal, deine Frau, die hat ein Kind gekriegt, obwohl die so alt ist, ich bin der Gott, der das Wunder tut. Hat er nicht gemacht. Er hat ihn 10 Kapitel lang schmoren lassen. 10 Kapitel lang gibt er ihm die Verheißung und er erlebt 10 Kapitel lang Erwartung, Sehnsucht, Versuchung, Verzweiflung, Spannung und andere ganz blöde Situationen. Nach diesem Kapitel hat sich der Abraham gesehnt. 8 Verse sind es. Da wird Sarah schwanger, sie gebiert das Kind, der wird beschnitten, der kriegt seinen Namen, Isaac. Und im Vers 8 heißt es, und er wuchs heran und schon vorbei. Weißt du, verstehst du, was ich meine? Weißt du, wo ich hin will? Du kannst natürlich sagen, ich hole mir aus dem Abraham als Vorbild und ich sage, was hat er die Situation, wie hat er das gemeistert? Dürfen wir machen, können wir machen? Und gleichzeitig sehen wir im Leben von Abraham, dass er 95% seiner Zeit in Erwartung gelebt hat. Also ich habe es gerechnet, 165 Vers zu 8, das ist 95%. Das heißt, er hat 95% Erwartung, Sehnsucht, Versuchungen, Verzweiflung, alles, das war sein Leben. Und 5% erlebt er die Verheißung. Du kannst mit den Zahlen umgehen oder auch nicht, ist egal. Ich glaube aber, dass die Art und Weise, wie es uns in der Bibel geschildert wird, schon eine Bedeutung hat. Ich glaube schon, dass wenn Gott uns was gibt, eine Verheißung, wie bei Ostern, dass wir aus diesem Schema nicht rauskommen, die er auch für Abraham hatte. Das meiste Zeit war Spannung und Erwartung und Sehnsucht. Das prägt unser Leben. Das prägt unser christliches Leben. Sehnsucht steckt Gott in unser Leben durch seine Verheißung. Ich glaube, mit den 5%, die wir erleben, sollen wir auch die 95% Wartung auch mit durchhalten können. Aber du verstehst, was ich meine. Wir erleben nicht alles, ganz einfach, weil Gott das auch nicht so geplant hat. Von Abraham heißt es im Neuen Testament, im Hebräer 11, da wo diese Glaubenshelden beschrieben werden, es heißt von ihm und von den anderen, dass das, was ihnen verheißen war, dass sie das nicht erlangt haben. Ganz klar, kannst du lesen, sie haben es nicht erlangt. Und zwar warum? Sie sollen nicht ohne uns ans Ziel kommen. Ich finde, das ist eine wunderbare Verheißung schon wieder. Das heißt, wir reihen uns da mit Abraham rein in diese ganze Verheißungsgeschichte. Ich finde es genial. Aber setze auch voraus, dass wir diese 95% noch durchtragen. Das ist immer noch da. Wir wünschen uns anders. Und das macht uns manchmal auch Schwierigkeiten. 95% Wartung, 5% Erfüllung. Ich glaube, wir müssen uns mit den Fallzahlen nicht festmachen. Aber du weißt, was ich meine. Einiges in deinem Leben passiert nicht, weil Gott einfach dich in eine bestimmte Spannung lässt, bestimmte Erwartungen. Was er für Ziele hat mit dieser Erwartung, diese Spannung, kann man spekulieren. Vielleicht will er dich einfach umgestalten, will er uns formen. Wir haben es gehört, Ostern in unserem Leben ist ein Prozess. Wir kommen aber nicht um das Kreuz rum, weil wir am Kreuz genau diese ganze Verzweiflung mit unserem jetzigen Zustand, die nicht passt zu dem, was Gott verheißen hat, weil wir sie irgendwo hinbringen müssen. Und da ist das Kreuz da. Wir haben diese Verheißungen. Wir haben diese Verheißung von Ostern und was wir sehen bei uns mit der Kraft, was wir bei uns sehen, ist Schwachheit, Anfechtungen, Not und Ängste. Und bitte nicht falsch verstehen, wir beten, damit sie wegkommen. Das dürfen wir, das müssen wir, dazu sind wir auch berufen. Das machen wir, auf jeden Fall. Und was Gott davon wegnimmt, Halleluja. Also die Hoffnung haben wir. Das ist keine, also du sollst dein Gebetsleben dadurch nicht ändern. Es ist nur, dass der Hebräerbrief dafür da ist, dass wir uns nicht versteifen in bestimmte Situationen, wo wir auf einmal Schiffbruch erleiden können in unserem Leben. Das darf nicht passieren. Dass im Glauben, dass wir auf einmal, weil bestimmte Sachen nicht passieren, dass wir auf einmal unsere Glauben über Bord werfen. Das ist genau das, was nicht passieren darf. Und deswegen steht es da mit dem Kreuz. Steht es da mit dieser Spannung zwischen Gott gibt die Verheißung des neuen Lebens mit Kraft und Herrlichkeit und wir dürfen das stückweise erleben. Oft schauen wir aber auf unser Leben und sehen etwas anderes. Und da wächst die Sehnsucht. Was machen wir dann? Was machen wir gegen dieses Gefühl der Unzulänglichkeit? Gegen das Gefühl, dass wir den Eindruck haben, ich passe ins christliche Bild nicht rein, weil das christliche Bild, das ist der auferstandene Jesus und ich passe da nicht rein. Wir machen das, was der Hebräerbriefschreiber schreibt. Er sagt, wir treten vor Jesus mit Zuversicht. Das ist immer der Weg. Also wenn irgendwas in deinem Leben nicht stimmt, egal was das ist, wenn du Jesus gehörst, der erste Schritt ist immer bei ihm. Immer bei ihm. Es gibt mehrere Gründe, warum wir mit Zuversicht vor Jesus treten dürfen. Der erste Grund ist einmal, dass wir tatsächlich, wie wir es gelesen haben, einen Gott haben, der dich versteht. Und zwar nicht nur, der dich versteht, sondern es ist ein Gott, der genau das, was du erlebst, auch erlebt hat. Es ist gravierend wichtig. Es spielt keine Rolle, ob du in der Ausbildung bist oder ob du Beziehungsprobleme hast oder ob es um Krankheiten geht oder ob es geht um, man kann sich viel vorstellen, oder um Schuld, um Sünde, um irgendwas, was dein Leben belastet, von dem du sagst, das müsste eigentlich weg oder das müsste einfach anders sein. Das plagt mich. Das nimmt mir den Frieden, das gefährdet meinen Glauben. Mit dem kannst du kommen, er kennt das. Das ist schon bei Menschen so, dass wir sagen, wenn du auf jemanden triffst, der genau die Situation erlebt hat und du kannst mit ihm reden darüber, das ist eine Befreiung. Das ist schon, auch wenn es hilft dir, du bekommst keine Lösung für dein Problem, aber allein, dass du weißt, die Person, die dir gegenüber ist, mit der kannst du reden und sie versteht dich, ja, das ist ein Segen. Das sind Menschen, die nicht einfach als Arzt da sind und die aus den Büchern gelesen haben, was du für ein Problem hast, sondern du hast jemanden, der genau den Weg gegangen ist. Und das, was du spürst, die Schmerzen, die Leiden oder die Depression oder was auch immer, das kennen sie ja. Das kennen sie. Und du redest mit ihnen und das ist schon befreiend. Und das ist bei Gott auch so, dass Gott einer ist, von dem du sagen kannst, er kennt mein Leben. Er kennt mein Leben. Ich habe schon überlegt, ich bin 55, ich habe gedacht, der ist 30 geworden, Jesus. Kann der 55-Jährige verstehen? Ja, kann er. Kann er. Hast du dir die Frage noch nie gestellt? Also ich habe mir schon die Frage gestellt. Ich habe gedacht, ja, also natürlich, also wir können die Intensität der Schmerzen, der Leid, das, was Jesus getragen hat, können wir natürlich nicht mit Ziffern, das, was ich vorher gemacht habe, mit 95%, das können wir natürlich mit den Leiden Jesu nicht machen. Ja, das wäre total blöd. Aber wir wissen, dass der Gott, der am Kreuz leidet, der leidet meine Leiden in jeder Situation. Und deswegen kann ich ihm das anvertrauen. Ich muss Ich kann zu ihm kommen, ich kann alles bringen. Er kennt meine Lage, er kennt mein Gemüt, er weiß, was ich mache und nicht mache, was ich kann und nicht kann. Ich kann ihn mit meinen Problemen nicht schockieren. Ich kann ihn nicht schockieren. Also, wenn du dich schämst und sagst, oh, das, was ist das? Oh, ich kann das bei Gott nicht bringen, das darf er gar nicht wissen. Weiß er schon. Schlechte Nachricht. Das weiß er schon. Er kann dich auch nicht, du kannst ihn auch nicht enttäuschen. Man hat manchmal die Vorstellung, Gott hat eine Erwartung über dein Leben und dann geben wir uns Mühe, ist auch richtig. Und auf einmal merken wir, oh, das packen wir nicht. Und wir sind wieder irgendwie in komische Spur gelandet und irgendwie passiert wieder was. Wir denken, ah, Gott ist enttäuscht. Also um Gott zu enttäuschen, müsstest du ihn erstmal täuschen können. Ich weiß nicht, wie dein Gott aussieht, denn Gott, den du täuschen kannst, kannst du ihn auch nicht enttäuschen. Aus einem ganz bestimmten Grund. Das, was du durchmachst, das ist der Grund, warum er ans Kreuz gegangen ist. Aber vielleicht traust du dich nicht, zu Gott zu kommen, weil du ein anderes Problem hast. Weil der Gott, von dem die Rede ist, das ist nicht unbedingt der liebevolle Vater. Der liebevolle Jesus, der in deinem Leben einfach liebevoll eingreifen möchte. Sondern es ist mehr ein Schreckgespenst. Das ist mehr das Bild von einem Gott, der deine Existenz eigentlich bedroht. Der da steht immer mit dem Stock und erwartet, bis du was Falsches machst. Oder der einfach, vielleicht hast du einfach falsche Bilder. Es gibt viele Bilder. Wenn ich es könnte, würde ich sie sofort zerstören, wenn sie in meine Macht stünde. Weil das ist nicht das Bild von Jesus. Und deswegen finde ich die Schilderung im Hebräerbrief mit dem Opfer und mit genau das, was wir da gelesen haben, mit dem Jesus am Kreuz, der leidet, mit Jesus am Kreuz, der einfach blutüberströmt dasteht und einfach alles auf sich genommen hat und leidet, finde ich das so, so befreiend. Das gibt's, ich glaube, das gibt es in keine andere Religion. Ein Gott, der einfach sich hingibt und leidet, ich finde es so, du hast nicht irgendeiner da, das ist der Gott, der vor dem Vater, der am Kreuz dasteht und schreit, verzweifelt, warum hast du mich verlassen? Also auch dieses sich verlassen fühlen, ich schaue mit drin. Da ist alles drin. Und vor so einem Gott sollst du Angst haben. Nochmal, der Auferstandene ist natürlich mit dabei. Aber das, was wir als Bild haben für uns, ist der Gekreuzigte. Und zu dem kannst du kommen, wie du bist. Du kannst auch nicht anders kommen, als wie du bist. Wir blicken auf Golgatha und wir sehen den Gott, der mitleidet, von dem wir null Grund haben, Angst zu haben. Im Gegenteil. Er lädt dich ein, zu ihm zu kommen, wie du bist. Ich habe manchmal gedacht, mit dem Auferstandenen, also wenn Not und Leiden sind, mit dem Auferstandenen habe ich manchmal mehr Probleme. Also klar, wir gehen zu ihm, wir sehen seine Kraft, wir brauchen seine Kraft, aber manchmal gibt es Situationen, wo du sagst, wo du genau weißt, der Druck ist da und es geht nicht so schnell weg. Ich brauche jemanden, der das Leiden mit ertragen kann und das ist Jesus. Ich denke mir, der Auferstandene, versteht er mich? Versteht er mich in meinem Leid? Versteht er mich mit dem, was ich durchmache? Und dann sehe ich mein Leben und ich sage, boah, das ist so unvollkommen. Und dann vergleiche ich mich mit Jesus, der Auferstandene, und sage, das passt doch gar nicht. Und deswegen bin ich froh um den Gekreuzigten, weil ich sage, der Gekreuzigte, das ist einfach, das ist 95% meines Lebens. Das ist einfach der mich versteht. Das ist der, der einfach, zu dem ich kommen kann, weil er mich versteht. Vor ihm brauche ich keine Angst zu haben. Ich komme zu ihm mit meiner Verzweiflung, mit meinen Ängsten, mit meiner Sorge, mit meiner Krankheit, mit Schuld, mit Sünde. Ich komme zu ihm, weil er das kennt und das trägt und das versteht. Wo willst du sonst hin damit? Du hast im Grunde keine Alternativ. Wenn du dem loswerden willst, das Ganze loswerden willst, du hast keine Alternativ. Wir brauchen Karfreitag in unserem Leben als Prozess. Darum geht es. Ob ich immer die Kraft der Auferstehung habe, das weiß ich nicht. Aber ich muss immer wieder zum Kreuz hin, weil ich immer wieder genau mit diesen Sachen geplagt werde. Und da bringe ich es hin. Da bringe ich es hin. Aber Jesus ist nicht nur der, der dich versteht und der dir helfen möchte. Er ist auch der, der die Macht dazu hat. Es ist ein österlicher Text. Wir haben mit Gott, dem Auferstand, mit Jesus, der Auferstanden zu tun. Und das drückt sich in den Text so aus, dass wir sagen, wir haben einen großen Hohepriester, der den ganzen Himmel bis hin zum Thron Gottes durchschritten hat. Da ist die Auferstehung und Himmelfahrt mit dabei. Er sitzt auf dem Thron in unserem Text. Das heißt, der sitzt an die Kommandozentrale der Weltgeschichte. Das Bild haben wir in Offenbarung 5, Vers 6. Der Johannes, der die Offenbarung schreibt, sieht im Himmel, sieht den Thron Gottes und er sieht Gott, der diese Buchrolle in der Hand hat, wo mit 7 Siegeln. Und da muss aufgemacht werden, damit die Weltgeschichte zur Vollendung kommen kann. Und keiner ist würdig, das zu machen, aufzumachen. Keiner. Und dann muss er weinen. Und dann sieht er aber an der Stelle, so heißt es, das ist Jesus. Das ist der Gekreuzigte. Das ist der, der sein Leben gibt. So wird er gerühmt von diesen ganzen Wesen, die da im Himmel sind, weil er sein Leben gegeben hat und hat sich das Recht erworben, genau die Siegel zu brechen und genau die Weltgeschichte zur Vollendung zu bringen. Er hat sich dieses Recht erworben. Er ist bevollmächtigt dazu. Er hat die Macht. Der in dieser Kommandozentrale sitzt, über die ganze Weltgeschichte, das ist genau derselbe, der über dein Leben herrscht. Das ist genau zu dem, mit dem du rechnen kannst, damit er dein Leben zur Vollendung bringen kann. Er ist der Bevollmächtigte. Er ist der Mitleidende und der Bevollmächtigte. Ich glaube, das macht schon Sinn, zu so einem Gott zu kommen. Was immer dich plagt, womit du immer zu kämpfen hast. Wenn du gerade kein Problem hast, das ist schön. Wenn du deinen Alltag schaust und du sagst, wenn Schwierigkeiten kommen, das ist die erste Adresse. Das ist die erste Adresse. Das ist derjenige, der mitfühlt und derjenige, der die Kraft hat und die Macht hat, dir zu helfen. Du kannst mit allem kommen. Damit wir, so wie es heißt, zur rechten Zeit die Hilfe bekommen. Deshalb gehen wir ja hin, damit wir Gnade und Hilfe bekommen. Deswegen kommen wir zu Jesus. Und mein letzter Punkt ist, wie sieht diese Hilfe aus? Ich habe überlegt, ich möchte gar nicht darüber reden, weil was schreibe ich, wie konkret soll es werden? Ja? Wie konkret soll es werden? Im Glauben, wenn wir konkret werden, wird es manchmal, ja, das ist schwierig. Ja? Also erstmal kann ich Gott nicht vorschreiben, wie er handeln soll. Das ist das Allererste. Also wie er hilft, das kann ich ihm nicht vorschreiben. Wir wissen von unserem Text, dass auf jeden Fall die Hilfe rechtzeitig kommt. Die Hilfe kommt rechtzeitig. Und die wird auch individuell. Das heißt, die kommt für dich persönlich. Die kommt in einer Art und Weise, die nicht unbedingt für anderen gedacht ist. Du kannst aus dem Leben von anderen vielleicht einiges lernen, wie sie mit Gott gelebt haben, aber du kannst nicht unbedingt Schlüsse ziehen über die Art und Weise, wie Gott in deinem Leben handelt. Tatsächlich. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, weil wir uns immer, es gilt für dich, wenn du das Leben von anderen anschaust und du möchtest Hilfe. Das ist aber schwierig, wenn wir anderen helfen wollen, dass wir vielleicht die Tendenz haben zu sagen, naja, Gott wird so und so handeln und dann begeben wir uns manchmal auf Eis, weil wir das nicht wissen. Wir können nicht schließen aus unserem Leben auf Leben von anderen. Die Hilfe ist individuell. Grundsätzlich möchte ich trotzdem ein paar Sätze sagen, die auch sehr allgemein sind. Das Ziel Gottes in deinem Leben ist immer Wachstum. Du bist zum Glauben gekommen und das, was mit dir passieren soll, weil du Christ geworden bist, weil du dieses Prozess miterlebst, von mitgekreuzigt sein, mitgestorben, das hat immer damit zu tun, dass du wächst. Und dieses Wachstum bedeutet ganz einfach, dass Gott sich die Mittel nimmt dazu, die er braucht. Während wir sehr bemüht sind, unser Umfeld zu ändern, ist Gott damit beschäftigt, uns zu verändern. Während wir um Heilung bitten, schenkt uns Gott Ausdauer. Während wir Gott um andere Kollegen bitten oder andere Ausbilder oder andere, ja, was es alles geben kann, schenkt uns Gott Geduld. Und während wir aus einer bestimmten Situation herausgenommen werden wollen und wir bitten darum, schenkt er uns Gehorsam. Es klingt nicht so, wie wir es gern hätten. Wir hätten es gern, die Handlung Gottes so, wie wir es auch bitten. Und ob er das macht, das weiß ich nicht. Das beeinflusse ich auch mit meiner Predigt nicht. Und dass du darum bitten sollst, das steht auch fest. Wenn es dein Anliegen ist, dann brichst du dein Anliegen vor Gott, natürlich. Was er daraus macht, das ist seine Sache. Aber wir wissen genau, dass Gott so diese Mittel und diese Wege hat, um bei dir Veränderungen zu bewirken. Ich habe ein Wort aus dem Buch von Dietrich Bonhoeffer gelesen. Dietrich Bonhoeffer, im Widerstand im Dritten Reich, gelitten und gestorben. Er hat einiges zu dem Thema zu sagen. Und er spricht von diesen Spannungen, von diesem anhaltendes Warten, von diesem, da erfüllt sich was nicht, dieses bedrückendes Warten auf irgendwas, wo man sagt, das müsste jetzt kommen. Das hat mit Leid, mit Schmerz oder mit Enttäuschung zu tun. Also alles, du weißt, was ich meine, alles, was in einem Leben einfach nicht passt, von dem wir den Eindruck haben, das passt nicht. Und er sagt, das wird zu oft nur negativ bewertet. Das widerspricht schon unserer Zeit. Also wenn ich was Negatives empfinde, dann ist das negativ. Und da sagt der Bonhoeffer, wenn es negativ ist, wenn du es als negativ empfindest, heißt nicht unbedingt, dass es negativ ist. Er sagt, wir verkennen oft die Möglichkeit, dort unsere Lebenswege zu gestalten oder mit welcher Gott unsere Lebenswege gestaltet und mit welcher er bei uns Persönlichkeitsentwicklung macht. Schwieriges Thema, keiner will leiden, keiner will das, also jeder will zu seinem Ziel kommen, aber wir wissen genau, dass es nicht so ist. Und da gibt es einen Punkt, wo wir sagen, genau das, was nicht passt, wenn es schmerzlich wird oder so, da ist das Kreuz da. Wir haben das Kreuz, wo wir genau das sehen, dass das, was in meinem Leben nicht passt, dass Jesus das mitträgt. Also mir geht es vorwiegend um eines. Mir geht es vorwiegend darum, dass wir in unserem Leben Situationen haben oder Schatten, die wir nicht wegkriegen. Die sind einfach da. Und wir wissen genau, Gott nimmt sie irgendwann weg. Spätestens, wenn wir bei ihm sind. Aber vielleicht manchmal auch nicht vorher. Und dass wir nicht gegen uns selbst kämpfen. Dass wir eigentlich ein Stück weit mit uns selbst wieder versöhnt werden, mit bestimmten Situationen, dass wir nicht einfach immer gegen kämpfen. Dass wir bei dem Gekreuzigten unsere Hilfe so suchen, dass wir sagen, wir ertragen das mit ihm oder er erträgt das mit uns. Schwieriges Thema, du kannst das verarbeiten. Ich habe gedacht, damit es ein bisschen in Erinnerung bleibt, möchte ich aus einen Satz von einem Philosoph aus dem 20. Jahrhundert zitieren. Es ist kein echter Philosoph, aber ich finde, das sind so philosophische Gedanken trotzdem. Und weil meistens, das sind solche Worte, das ist keine biblische Aussage, aber solche Worte bleiben manchmal stecken, also bleiben manchmal in Erinnerung. Vielleicht kannst du damit verbinden, was wir da gerade heute Morgen diskutiert haben. Forrest Gump. Er fängt, also kennt jeder wahrscheinlich, der macht seine Schachtel Praline auf und er sagt, was seine Mutter ihm gesagt hat, das Leben ist wie eine Schachtel Praline, man weiß nie, was man kriegt. Also, ich finde, das stimmt schon. Das ist zwar keine biblische Aussage, das stimmt schon. Und die Praline, die schmeckt dir oder die schmeckt dir nicht. Wir empfinden das Leben manchmal als Geschenk und freuen uns darüber, mit Recht. Und manchmal ist das eine echte Herausforderung, mit Ängste und Verzweiflung und das, was wir sehr unangenehm empfinden. Und dafür ist das Kreuz da. Dafür ist das Kreuz da. Wir dürfen den Fehler nicht machen, in diese Versuchung zu geraten, unsere Leben zu beschönigen und einfach nur das zu schauen, was schön ist. Weil, dass wir das, was nicht schön ist, ans Kreuz bringen, das gehört zu unserem Gottesdienst. Das gehört zu unserem Leben, das gehört zu unserem Gottesdienst. Wir kommen aus dem nicht raus, solange wir nicht bei Jesus sind. Ich möchte beten. Lieber Herr Jesus, das sind Themen, Herr, die betreffen uns, aber wir wissen, wie schwierig sie sind. Wir wissen, wie wir manchmal im Leben einfach Schwierigkeiten haben damit. Du lädst uns ein, als der, der gelitten hat, vor dir zu kommen. Und du weißt, wer heute Morgen einfach genau in diese Situation ist und genau das braucht. Herr, wir wollen und wir können vor dir nichts vormachen. Du weißt, wie es in uns aussieht. Schenke Freude, Herr. Schenke Freude, dass wir tatsächlich zu dir kommen können. Du bist der Gekreuzigte, du bist der, der uns versteht. Du bist der, der durch seinen Heiligen Geist in unsere Herzen auch wieder Freude schenkt, auch wenn wir mal in Schwierigkeiten stecken. Wir wollen dich ehren und dich preisen, weil du Großes über unsere Leben ausgesprochen hast. Weil wir wunderbare Verheißungen bekommen haben von dir. Wir wissen aber auch um unser Leben und um alles, was darin nicht stimmt, Herr. Du hilfst uns auf diesem Weg. Wir wollen deshalb zu dir kommen. Du hilfst uns auf diesem Weg, einfach das Richtige zu tun und auch das Richtige zu denken. Du richtest uns, du veränderst uns. Wir preisen deinen Namen, Herr. Schenke du Kraft, neue Kraft, wenn wir auf das Kreuz schauen, Herr. Amen.